Ein Missionsarzt berichtete, dass eines Tages ein eingeborener Afrikaner zu ihm kam, ziemlich weit weg von der nächsten größeren bewohnten Siedlung. Und er hat seine Frau mit angeschleppt und die hatte ziemliche Schmerzen. Und er diagnostizierte die Frau ganz genau, aber sie konnte sich schon nicht mehr konzentrieren. Sie war durch die Tagesreise auch sehr schwer, noch schwächer geworden. Und dann hat er rausgekriegt, was sie hat und hatte Medizin da, hat ihr erstmal Medizin dann auch gegeben. Und es ging ihr dann innerhalb von 1-2 Stunden deutlich besser. Und dann hat er, weil er merkte, die Frau ist trotzdem noch so erschöpft und unkonzentriert, er muss dem Mann das jetzt erklären mit der Medizin. Die Frau kriegt das gar nicht mit. Man weiß das, ich war ja gerade auch. Wenn du Schmerzen hast, du bist so völlig neben der Kappe, du kannst dich gar nicht konzentrieren, was dir dann einer erzählen würde. Stimmt's? Und so erklärt dieser Missionsarzt dem Ehemann dieser leidenden Frau, also pass auf, du nimmst diese Medizin jetzt mit und du musst deiner Frau jeweils dreimal täglich vor den Mahlzeiten diese Medizin verabreichen. Aber pass auf, was ich dir jetzt sage. Du musst diese Medizin gut schütteln. Du musst sie 1 Minute ungefähr schütteln. Du musst gut geschüttelt sein und dann musst du sie deiner Frau geben. Und er ließ ihn das wiederholen, damit es auch klar ist, diese Abläufe. Und es vergeht ein Tag, also die machen sich wieder auf, es ging ja etwas besser, die konnten den Weg zurück antreten. Vergeht ein Tag, 2 Tage, 3 Tage, nach 3 Tagen kommt dieser Mann ganz aufgeregt zum Missionsarzt zurück, sagt, Doktor, du hast die falsche Medizin gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr schon ahnt, aber... Und der Arzt ist verwundert, weil er hat ja gemerkt, es war richtig, er hat es richtig diagnostiziert. Die Medizin hat ja auch relativ schnell schon angeschlagen. Und er hatte einen Verdacht und er hatte so einen Impuls irgendwie, frag mal genau nach. Und er fragt diesen farbigen Ehemann, sag mal, erzähl mal genau, was du gemacht hast. Ja, Doktor, sagt er, vor jeder Mahlzeit, ob morgens, mittags oder abends, habe ich die Medizin, das Medizinfläschchen genommen und ganz kräftig 1 Minute geschüttelt. Und was hast du dann gemacht? Dann habe ich meine Frau genommen und 1 Minute geschüttelt. Vor jeder Mahlzeit. Und der Doktor, oh no. Und dann fragt er nochmal genau nach. Er hatte das Medizinfläschchen geschüttelt und seine Frau geschüttelt, aber er hatte vergessen, dann die geschüttelte Medizin in seine Frau hineinzugeben. Dann kann es der Frau ja nur schlechter gehen, stimmt's? Was möchte ich mit diesem verrückten Einstieg und dieser wahren Begebenheit, was möchte ich damit sagen? Das würde ich auch gerne mal wissen. Nee, kommt jetzt, pass auf. Wir sind im 7. Teil. Also sorry für alle, die die ersten 6 Teile nicht gehört haben, sind online hier auf der Gemeindeseite. Wir sind im 7. Teil dieser Predigtreihe, geistlicher Kampf, biblisch ausgewogen. Und der letzte Teil, da ging es um Waffenbrüderschaft. Könnt ihr euch erinnern? Wenn ihr es gehört habt, hört es sonst nach. Davor, in Teil 5, ging es um gemeinsam sind wir stark. Also diese ganzen Komponenten, dass es, wenn man gegen den Feind kämpft, mach's nicht alleine. Mach's zusammen. Du brauchst eine Waffenschwester, du brauchst einen Waffenbruder, stimmt's? Das ist so wichtig. Jesus hat seine Jünger zu Befreiungsdiensten und zu Missionsdiensten immer zu zweit ausgesandt. Sehr wichtig. Und heute geht es um ein ganz zentrales Thema. Es geht um das Thema Macht und Stärke. Macht und Stärke. Weil es ist sehr entscheidend, in welcher Macht und Stärke wir dem Feind gegenübertreten, stimmt's? Ich lese mal. Den entsprechenden Text aus dem Epheserbrief sind wir ja verstärkt in der letzten Zeit immer wieder gewesen. Ist ja auch klar, weil dort wird die ganze Waffenrüstung abgehandelt. Aber ich werde dieses Jahr wohl nicht dazu kommen, die Waffenrüstungsteile abzuhandeln, sondern es gibt so viele Dinge zu beachten, bevor man mit diesen Waffen kämpft. Es gibt so viele wichtige Dinge vorher zu beachten. Wir sind in Vers 10, ich lese nach Luther. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich habe mir die verschiedenen Übersetzungen angeguckt. Ich habe mir den griechischen Grundtext angeguckt. Und tatsächlich gibt Luther das mit am besten wieder. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das kann man nicht besser wiedergeben im Deutschen. Stark zu sein im Herrn. Entweder bin ich in Christus oder ich bin außerhalb von Christus. Ich lebe aus seiner Kraft oder ich lebe nicht aus seiner Kraft. Ich nehme aus seinen Ressourcen, aus seiner Fülle, Gnade um Gnade, Kraft um Kraft. Oder die Frage ist, wenn ich das nicht tue, aus welchen Ressourcen schöpfe ich? Und kennt ihr das? Dass man, wenn man immer wieder erlebt hat mit Anfechtungen, dem Feind, das wird euch nicht so gehen, aber allen anderen Christen, die ich bisher kennengelernt habe, ist das so gegangen und mir auch, meiner Frau auch, dass man an manchen Tagen nicht gut drauf ist, stimmt's? Dass man an manchen Tagen nicht nur Anfechtungen hat, sondern manchmal sogar Anfechtungen nachgibt. Das passiert in dieser Gemeinde, ich weiß. Bei euch gibt's das nicht. Nur in allen anderen Gemeinden und in unserer Ehe gibt es das. Bei euch gibt es das nicht. Das ist mir klar. Und bei allen anderen Christen weiß ich, und von mir auch, dass man dann sich ganz besonders anstrengen möchte. Dass man aus eigener Kraft so richtig, dass man so sagen möchte, Herr, beim nächsten Mal werde ich mich richtig bemühen. Kennt das irgendjemand? Jetzt reiße ich mich aber zusammen. Nächstes Mal wird mir das nicht passieren. Und wenn du dann solche Gelübde ablegst, vergiss sie alle. Sie sind nichts wert. Das ist genau das wert, was Petrus gesagt hat. Also wenn dich alle verlassen, ich nicht. Ich bin so cool. Ich gehe selbst mit dir mit ans Kreuz. Vielleicht müssen wir uns selber noch ein bisschen besser kennenlernen. Hm? Überlegt euch mal, was für Ressourcen Gott uns gegeben hat. Was bedeutet das? Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir brauchen mal das Bibelwort aus dem 1. Korinther 1, Vers 18. Nach Hoffnung für alle. Da lehrt der Apostel Paulus ganz klar, das Wort vom Kreuz muss all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft vom Kreuz die ganze Macht Gottes. Gott hat die Medizinflasche allen Menschen zur Verfügung gestellt, stimmt's? Kennst du die Medizinflasche? Kennst du das Kreuz? Kennst du das Blut Jesu? Wisst ihr, wie wir uns manchmal benehmen? Wir benehmen uns wie ein Typ, der von einem teuren Luxusautobauer ein Auto kauft, einen Unfall baut und bei diesem Unfall durch die Scheibe fliegt, nicht schwer verletzt ist und sich dann beschwert und den Konzern verklagen will und sagt, ihre Gurte taugen ja nichts. Was meinen Sie damit? Ja, ihr Gurt hat mich nicht festgehalten. Und dann kommt es zum Prozess und dann kommt raus, der Mann war gar nicht angeschnallt. Ist irre, oder? Wie können denn Menschen so dumm sein? Ich weiß, dass ich manchmal genauso blöd bin wie dieser Mann. Weil das Kreuz, wenn es automatisch wirken würde, jetzt denk mal kurz bitte wirklich nach, für wie viele Menschen ist Jesus gestorben? Für alle Menschen ist er gestorben. Für alle Menschen, die gerade jetzt leben, die jemals gelebt haben und die jemals leben werden. Und wenn das Kreuz automatisch wirken würde, seid ihr da? Dann wären alle Menschen gerettet, stimmt's? Warum sind nicht alle Menschen gerettet? Das ist wie dieses Beispiel mit der Seife. gibt doch genug Seife in der Welt, stimmt's? Warum laufen noch dreckige Menschen rum? Weil sie sich nicht waschen, stimmt's? Hey, das Bild, die Bilder klingen so absurd und wir denken, wir lächeln vielleicht über diesen Afrikaner. Wir lächeln über diesen Autofahrer. Aber genauso benehmen wir uns oft. Wir wollen in eigener Kraft, wir wollen es uns selbst und allen anderen beweisen, dass wir es nächstes Mal packen. Wir strengen uns an, wir bemühen uns. Und aus eigener Kraft, wir benehmen uns, wir schreien den Teufel an, wir legen Gelübde vor Gott an, wir kneifen die Pobacken zusammen. Wir machen, wer weiß, was für Anstrengungen. Und alle diese Anstrengungen enden damit, dass wir was schütteln. Wir schütteln und wir scheitern und wir sind verloren, stimmt's? Weil wir nicht aus der Macht und der Stärke des Herrn leben und seinen Sieg und das Kreuz in unserem Leben nicht anwenden. Das Wort vom Kreuz ist uns nicht verloren gehen. Aber gerade wir Gläubigen, wir erfahren darin die Macht Gottes. Durch die Botschaft des Kreuzes, hört das bitte, erfahren wir die Macht Gottes. Und darum geht es. Jesus hat doch gesagt, wer mir nachfolgen will und nicht täglich sein Kreuz auf sich nimmt, der kann nicht mein Jünger sein. Paulus ist ja ein sehr drastisches Beispiel, der Apostel Paulus. Bevor der berühmteste Apostel von allen wurde, war der Mann was? Er war ein Gelehrter. Saulus von Tarsus. Beim besten Theologieprofessor Gamaliel wurde er unterwiesen, aber er war ein streng Gläubiger, nicht Taliban, sondern die so ähnlicher sind, im jüdischen Bereich. Pharisäer, ein ganz strenger. Und er war der erste Christenverfolger. Und Jesus begegnet ihm und er erlebt die Kraft des Kreuzes. Und irgendwann schreibt er diesen Galaterbrief. Und er begreift dann irgendwann, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, er hat es begriffen, egal, wenn ich aufstehe und denke, das ist ein Automatismus, bin ja gerettet. Okay, geh ich in den Tag, ey. Bin ja gerettet. Können wir passieren, ja? Passt du nicht auf, bist nicht in der Waffenrüstung, bist nicht in Christus, bist nicht im Geist. Und dann kommt der erste Stolperstein und was passiert? Wir fallen. Es kommt der erste Riese, der dir widersteht und du rennst weg. Es kommen die Dämonen, bieten dir Dinge an und du greifst zu. Stimmt? In eigener Kraft können wir geistlichen Kräften nicht widerstehen. Es ist alles zum Scheitern, absolut zum Schütteln und zum Scheitern verdammt. Wir brauchen diesen Sieg. Und deshalb, ihr Lieben, außerhalb von Christus, außerhalb vom Sieg seines Kreuzes, gibt es für uns nur Schütteln, Verzweifeln, Schrecken, Scheitern, Niederlage und das war's. Außerhalb von Christus und seinem Kreuz. Du kannst nur dann in deinem Leben wirklich anfangen zu überwinden, Versuchungen, die Macht des Feindes, wenn du lernst, im Sieg Jesu zu leben. Nicht dieser Automatismus, bin ja gerettet, ist ja alles egal, nein. Sondern wie wenn du ins Auto steigst, es ist ja irgendwann, ist das zu etwas geworden, das haben wir verinnerlicht, stimmt's? Du steigst ein und es ist doch ganz selten, dass man sich mal nicht anschnallt, stimmt's nicht? Es ist so normal muss es sein, wenn du in den Spiegel guckst, Moment, nicht ich lebe, Römer 12, Vers 1, so gebt denn euren Leib als lebendiges Opfer dar, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und das tun wir nicht jeden Tag, seid mal ehrlich, ist doch mein Bauch gehört mir, nicht nur zum Abtreiben von Kindern, auch zum Essen. Jesus gibt auch Sieg über Völlerei, Amen. Im Kreuz ist Kraft. Ist wunderbar. Mit Jesus kann man abnehmen. Halleluja. Es funktioniert. Außerhalb von Christus ist das alles sehr schwierig. Wenn wir auf Jesus gucken, was er da gemacht hat, was er am Kreuz uns erworben hat, dann ist das fantastisch. Aber lasst uns den Dienst von Jesus mal vorher auf der Erde angucken. Lasst uns mal was angucken. Als Jesus auf der Erde war, da wurde er bei seiner Taufe mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die Taube kam sichtbar auf ihn herab. Es kam diese Stimme, das ist mein lieber Sohn, dem habe ich wohlgefallen. Und jetzt lass uns mal aufschlagen, Lukas Kapitel 4. Wir bleiben in diesem Kapitel erstmal, weil das ist sehr wichtig, was der Kirchengeschichtsschreiber und Evangelist Lukas hier so toll in diesem Kapitel 4 vermittelt. Das ist diese Versuchungsgeschichte von Jesus. Ich werde nicht die ganze Versuchungsgeschichte lesen, sondern es ist uns klar, weil es ist uns zum Vorbild geschrieben, der Vers 1 nach Luther. Jesus aber, 4,1, voll Heiligen Geistes. Voll was? Spiritus Sancti. Voll Heiligen Geistes. Kam zurück vom Jordan, also von der Taufe, und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Hä? Als ich das erste Mal in meinem Leben bewusst las, und es ist mittlerweile ein paar Tage her, habe ich mich gewundert und dachte, hä? Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt? Kennt jemand Wüstenerlebnisse? Ich meine nicht, dass man so einen Urlaub macht in der Sahara oder sowas, oder? Ich meine, dass so emotional, so auf der psychischen Ebene vor allem, weiß irgendjemand, wovon ich spreche? Dass man wie dieser eine Band von der Karl-May-Serie, nicht die Winnetou-Reihe, sondern diese Reihe durch die Wüste. Mit Haji Halef Omar. Kara Benemsi Effendi. Kennt ihr, ne? Karl-May. Haji Halef Omar. Ben Haji Abul Abbas. Ibn Haji Dawud Al-Ghassara. Ja, ist wirklich so. Sein Diener. Viele Hajis drin, ne? Gesundheit. Wow. Ihr Lieben. Es geht darum, dass wir begreifen müssen, es kann sein, dass Gott durch den Heiligen Geist uns durch Zeiten der Wüste führt. Und wenn das passiert, dann suche bitte keine Abkürzung, weil jede Abkürzung ist in Wirklichkeit was? Es ist in Wirklichkeit ein Umweg. Hör bitte meine Warnung, genau. Ich habe genug Abkürzungen in meinem Leben versucht. Ich habe genug Leute, die beraten, die Abkürzungen versucht haben. Jede vermeintliche Abkürzung entwickelt sich zu einem unglaublichen Umweg. Vermeide jegliche Abkürzung. Gib mir die Schnellversion. Ich muss nicht den Grundkurs machen. Gib mir die Essenz davon. Die anderen müssen 10 Teile machen. Ich brauche nur einen Teil. Gib mir die Essenz. Du kannst das nicht abkürzen. Es gibt keine Abkürzung auf dem Weg. Amen. Es gibt keine Abkürzung. Schade, ne? Schade, dass es keine Abkürzung gibt. Aber Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt. Und interessant ist, voll Heiligen Geistes ging er in die Wüste. Ich gehe jetzt nicht auf diesen detaillierten Kampf des Sohnes Gottes gegen den Feind ein. Das machen wir ein andermal. Er kämpft voll Heiligen Geistes. Und wir kennen ja den Ausgang zum Glück schon, ne? Jesus gewinnt, stimmt's? Der Teufel muss ihn verlassen. Er muss von ihm weichen. Findet keinen Ansatzpunkt bei Jesus, weil er voll Heiligen Geistes ist. Und dann, wenn du dieses Kapitel weiterverfolgst und diese ganzen Geschehnisse, dann geh mal in Vers 14 hinein, nachdem diese Versuchungen vorbei sind, der Teufel ihn verlässt. Vers 14 steht, und Jesus kam in der Kraft des Geistes. Interessant, ne? Er kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa und die Kundschaft von ihm erscholl durch alle umliegenden Orte. Das heißt, selbst Jesus musste durch eine Wüstenzeit gehen, selbst Jesus wurde charakterlich erprobt und so weiter. Und Gott hat das zugelassen. Gott hat ihn in diese Situation durch seinen Geist hineingeführt. Hört ihr das? Es ist wichtig, das zu verstehen. Und Jesus hat nicht in eigener Kraft agiert, sondern er hat in der Kraft des Heiligen Geistes agiert. Denn Jesus hat ja seine Göttlichkeit, ich habe das bei einem anderen Teil mal irgendwann in dieser Reihe in Christus ja gelehrt, er hat das ja abgelegt, Und er hat dann in der Kraft des Heiligen Geistes gearbeitet. Nicht mehr in der Autorität des Sohnes Gottes. Auf der Erde war er der Menschensohn. Und dann kommt er wenige Verse weiter in diesen Ort, wo sie gelebt hatten, in der Synagoge in Nazareth, Vers 18, Kapitel 4. Und da sagt Jesus Folgendes über den Heiligen Geist. Es wird ihm die Schriftrolle gereicht vom Propheten Jesaja. Das wird jetzt zitiert in Lukas 4, Vers 18 wird zitiert aus Jesaja 61, Verse 1 und 2. Der Geist des Herrn ist auf mir, liest Jesus, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und dann fügt er noch an, heute ist dieses Schriftwort vor euren Ohren in Erfüllung gegangen. Wow. Er sagt damit, alles, wozu er von Gott auf diese Erde gekommen ist, seine ganze Mission, das Reich Gottes zu bringen, die Gebundenen zu befreien, die Satan gebunden hat, die Kranken zu heilen, die Verlorenen zu retten, die ganze Mission, die ganze Heilsmission macht er in der Kraft des Heiligen Geistes. Könnt ihr das sehen? Können wir das aus der Schrift? Das ist hier ganz gebündelt erkennbar. Wir finden das auch noch an anderen Stellen. Und dann, wenn ihr mit mir in die Apostelgeschichte geht, weil die hat ja auch der Lukas geschrieben, er ist wirklich der früheste gute Kirchenhistoriker, nicht nur einer der Evangelisten, sondern er schreibt dann auch diesen Bericht auf, wo Petrus im Hause des Cornelius ist, des römischen Hauptmanns, und das ist Apostelgeschichte 10, Vers 18, und da beschreibt Petrus das, diesen Heiden, die dann auch zum Glauben kommen, wie Jesus gedient hat. Und da erklärt er ihnen, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Was für eine Aussage. Jesus war mit Heiligen Geist gesalbt, hat nur Gutes getan und hat alle befreit, die vom Teufel gebunden waren. Das ist eine Aussage über Jesus. Da wird praktisch alles auf den Punkt gebracht. Wenn du dir jetzt überlegst, Jesus hat damals, als er als Menschensohn auf der Erde war, Jahrhunderten, ja manchmal Tausenden von Menschen gedient. Das heißt, wenn man alles zusammenrechnet, sind es vielleicht, weil der Apostel Johannes sagt auch noch, wenn man alle Wunder aufschreiben würde, dann würde er das Buch nicht fassen. So viele Wunder, nicht nur die berichtet worden sind in den Evangelien. Das heißt, es müssen allein in den 3,5 Jahren, wo Jesus den Dienst ausgeübt hat, muss Jesus Zehntausenden von Menschen gedient haben, die durch ihn in Kontakt mit Gott kamen, die Errettung erlebt haben, die Vergebung von Sünden erlebt haben, die körperliche Heilung erfahren haben, die Befreiung von dämonischen Mächten und Gebundenheiten erlebt haben. Und das ist schon eine Menge. Überleg dir mal, 3,5 Jahre Dienst, Jesus als Person auf der Erde, ist eine Menge, oder? Ist eine Menge, was der erreicht hat. Jetzt ist Jesus aber im Himmel, beziehungsweise er ist in uns, er lebt jetzt in uns. Denn dieses Beispiel von Jesus gebe ich uns als Steilvorlage. In welcher Kraft, weil es ist ja diese Aufforderung des Apostel Paulus, werdet stark im Herrn, in Christus und in der Macht seiner Stärke. In welcher Kraft hat Jesus, der Menschensohn, der Mensch auf der Erde denn gedient? In welcher Kraft? In der Kraft des Heiligen Geistes. Und der Apostel Johannes sagt in Kapitel 1, in diesem Vers, wie viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er Macht, im Griechischen Exousia, Vollmacht, Autorität, Gottes Kinder zu werden. Wenn du Jesus aufgenommen hast, dann hast du mit Jesus den Heiligen Geist aufgenommen. Das ist sehr wichtig. Jesus ist durch seinen Geist in dir. Das heißt, du hast die Ressource in dir. Das ist ganz, ganz wichtig. Werde stark im Herrn. Wenn du gerettet worden bist, wenn du diese Wiedergeburt erlebt hast, wenn du das Blut Jesu, wenn du den Sieg am Kreuz für dich persönlich angewandt hast und jetzt täglich mit ihm lebst, und wenn du den Herrn gebeten hast, erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Und jeden Tag neu, das ist ja etwas, was dauerhaft geschieht. Du sagst ja auch nicht, ja, ich bin einmal im Heiligen Geist getauft oder irgendwie erfüllt worden. Das sagst du ja auch nicht, ich habe mein Handy mal aufgeladen oder irgendwie Akkugeräte. Und es reicht dein Leben lang, stimmt's? So dumm ist doch keiner. Wie oft lädst du dein Handy auf? Sei ehrlich. Doch jeden Tag, oder? Also meins ist mittlerweile, ich brauche langsam mal ein neues. Der Akku ist so schrottig, du, das ist, ach du liebe Zeit. Und so brauchen wir öfter diese Aufladung. Eigentlich brauchen wir jeden Tag eine Begegnung mit Gott. Wir brauchen, dass er uns jeden Tag seine Kraft schenkt. Und sie stellt uns auch zur Verfügung. Wir müssen ihn ja nicht anbetteln. Die Ressourcen sind da. Und was noch viel heftiger ist, als nur diese kurzfristige Autorität, die Jesus damals seinen Jüngern auf der Erde verliehen hat, wo er gesagt hat, seht, ich gebe euch Macht über alle Gewalt des Teufels. Ja, ihr werdet auf Schlangen und Skorpione treten. Nicht die auf euch, sondern ihr werdet auf sie treten. Und nichts kann euch irgendwie schaden. Und da war der Kreuzessieg noch gar nicht passiert. Und Jesus hat ihnen diese Autorität nur sozusagen verliehen. Versteht ihr? Erst wo sie von Neuem geboren waren, nachdem das Kreuz praktisch das Kreuz ist geschehen, dieser Sieg am Kreuz passiert ist, konnten sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, die Jünger. Und wenn das bei Jesus mit den Jüngern schon so funktioniert hat, nur mit verliehener Autorität, hey, jetzt ist der neue Bund. Das war diese Übergangsphase Alter zu neuer Bund. Und jetzt sind wir im neuen Bund, der besser ist. Uns wird nicht nur Autorität verliehen, wir werden in Christus hineinversetzt. Christus ist in uns. Damit ist der Sieger in dir. Das ist so wichtig. Der Sieger ist in dir. Und wir müssen diese Dinge jetzt einfach lernen. In seiner Kraft hat Jesus, in der Kraft des Geistes, hat er jeder dämonischen Macht widerstanden. Es gab keine dämonische Macht. Selbst Luzifer, selbst als er in der Wüste ihm begegnet ist, konnte den Herrn Jesus nicht besiegen. Ihr müsst euch das mal reinziehen. Es funktionierte nicht. Und jetzt, wenn du denkst, ja, ich bin aber so ein armes Würstchen, an manchen Tagen fühle ich mich so schlecht und ich glaube nicht, dass der Teufel Angst vor mir hat. Ich kann das verstehen, an manchen Tagen fühle ich mich auch so. Das war. Manchmal fühlen wir uns einfach so. Aber es geht nicht um Gefühle, es hat jemand auch schon heute irgendwie gebetet oder so. Da geht es gar nicht drum, sondern es geht um die geistliche Realität. Wenn der Teufel vielleicht vor dir und mir als arme Würstchen keine Angst hat. Aber weißt du, vor wem er Angst hat? Er hat vor Jesus Angst. Und wo ist Jesus? In dir. Christus lebt in dir. Du bist in Christus und Christus lebt in dir. Und mit Christus lebt die ganze Kraft des Heiligen Geistes, die Fülle des Heiligen Geistes in dir. Das ist so krass. Der Teufel hat Angst vor jedem Gläubigen, der das glaubt, was die Schrift sagt. Vor jedem Gläubigen. Und er möchte dir am liebsten jetzt die Ohren zollen, dass du das nicht hörst, dass du das nicht glaubst, dass du das nicht anwendest, dass du nicht sagst, okay, vor mir dann nicht, aber vor Christus in mir hast du Angst. Und du musst beten in Jesu Namen. Ich widerstehe dir. Und in Epheser 6, Vers 10 werden wir aufgefordert, werdet stark im Herrn, werdet stark in Christus. Außerhalb von Christus funktioniert es nicht. In Christus stark werden, in deiner neuen geistlichen Identität. Die Bibel sagt, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Amen. Alles. Wenn du aus Gott geboren bist, wirst du das alles, was dir auf dieser Welt begegnet, überwinden. Wow, das ist so krass. In Christus, in seiner Macht und Stärke zu agieren und zu handeln, bedeutet auf den Sieg Jesu am Kreuz und auf seine Auferstehungskraft zurückzugreifen. Es ist so wichtig, wenn wir in den geistlichen Kampf gehen. Manchmal machen wir diesen Fehler und wir meinen, wir müssen einen geistlichen Sieg erringen. Und dieser Gedanke ist grundlegend verkehrt. Wir Christen kommen immer von Sieg. In jedem Kampf, den wir gehen, kommen wir vom Sieg Jesu. Das ist so wichtig, das zu verstehen. Der Teufel möchte nicht, dass wir das verstehen. Du kommst nicht, um zu siegen. Du kommst vom Sieg, den Jesus errungen hat. Das ist so krass. Also, alles, was neben dem Herrn und neben seiner Kraft passiert, wir schütteln und rütteln und versagen. Weil der Sieg schon errungen ist. Wir können keinen eigenen Sieg erringen. Vergiss es. Der Sieg von Jesus ist errungen. Glaubst du das? Glaub es nächstes Mal, wenn der Teufel kommt, dann wirst du es wirklich anwenden. Es geht nicht darum, dass wir intellektuell zustimmen. Dieses Wort, zurück zu Epheser 6, Vers 10. Das ist unser Ausgangsvers. Dieser Vers ist so wichtig. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Dieses Wort, Macht, im griechischen Kratos. Es wird beschrieben als eine Kraft, die nicht irgendwie nur theoretisch ist, sondern als eine reale Kraft, die sich manifestiert. Wie wenn du irgendwo einem Gewichtheber oder irgendwie zugucken kannst und da liegen, ich weiß nicht, wie der Weltgewicht beim Gewichtheben ist, aber ihr wisst, das weiß ich nicht, keine Ahnung, 150, 200, noch mehr Kilo. Aber die Jungs können eine ganze Menge heben, stimmt's? Gut, wenn wir ins Fitnessstudio gehen und ich das alles mal zusammenrechne, dann bewege ich da auch mehr als eine Tonne am Tag. Das ist einfach so bei den ganzen Wiederholungen, die man macht. Das ist so. Kratos. Ganz real erfahrbar ist diese Kraft des Geistes. Und die Bibel wendet dieses Wort an. Es ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Diese Kraft macht selbst vor dem Grab nicht Halt. Diese Kraft ist allen anderen Kräften weitaus überlegen, weil die Bibel ja sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Das sind ja Kräfte, die unseren fleischlichen Kräften überlegen sind. Aber nicht gegen die Kratoskraft Gottes, stimmt's? In der Jesus agiert hat. In der Kraft des Heiligen Geistes. In dieser Kratoskraft wurde aus dem Nichts die ganze Schöpfung ins Dasein gerufen. Das ist Kratoskraft. Aus dieser Kratoskraft wurde, als Gott sah, dass die Menschen so verdorben waren, die Sintflut herbeigeführt. Alle Menschen, alle Lebewesen, außer diese Ausnahme mit der Arche. Ein Bild auf uns im Neuen Testament, die wir gerettet werden. Kratoskraft haut alles, was sündig ist, weg. Die Kratoskraft ist erkennbar bei Sodom und Gomorra. Lot, der Gläubige, wird gerettet. Und Sodom und Gomorra, Kratoskraft, wird ausgelöscht in einem Augenblick. Das Volk Israel ist vom Pharao und Ägypten versklavt. Durch die Kratoskraft mit den 10 Plagen genannt, eigentlich sind das große Wunder Gottes, stimmt's? Der Pharao und Ägypten symbolisiert die Sünde und es symbolisiert den Satan. Es passieren 10 manifeste Kratos-Wunder, wie Gott sein Volk aus dieser Versklavung herausführt. Und dann sind sie vor dem Roten Meer. Und wieder ist diese Kratoskraft wirksam. Und das Meer teilt sich. Hey! Jesus hat in dieser Kraft gewirkt. Und als Jesus tot war und die Hölle gedacht hat, ihr müsst mal den Psalm 22 lesen. Vielmehr lesen wir lieber den 23. Ist klar, der gute Hirte. Aber 22 ist dieser messianische Leidenspsalm. Wenn ihr da mal reingeht und dann da steht, wo Jesus am Kreuz ist und da sind diese Bilder. Ich bin von starken Löwen und Stieren und Büffeln umgeben. Habt ihr das mal gelesen im Psalm 22? Wie Jesus von der ganzen Macht der Hölle attackiert wird. Die Hölle dachte, jetzt haben wir den Sohn Gottes. Jetzt haben wir den Messias, jetzt haben wir den Erretter beseitigt. Kratoskraft ist nicht nur mächtig. Kratoskraft ist voller Weisheit. Und überlistet den listigen Feind. Ist das nicht fantastisch? Wo der Feind dachte, er hat gewonnen, macht Gott aus der vermeintlichen Niederlage am Kreuz den größten Sieg aller Zeiten. Denn es gibt geistliche Gesetzmäßigkeiten, an die muss Gott sich halten, an die muss der Teufel sich halten. Und er kennt sie ganz genau. Und was hat die Bibel gesagt? Jede Sünde, jede Seele, die sündigt, muss sterben. Da ist nicht einer, der gerecht ist, da ist nicht einer, aber da war doch einer. Und dieser eine war die Ausnahme. Also musste dieser eine nicht sterben und er hat den Tod auch nicht verdient, weil er ohne Sünde war. Ihr wisst, die Pharisäer und die Feinde haben nach Fehlern und Sünden gesucht und sie haben keine gefunden. Stell das mal jetzt im Vorwahlkampf vor. Ist ja gerade, ne? Baerbock und dieses und jeder hat irgendwie Dreck am Stecken. Sind wir ehrlich? Jeder. Du kannst bei jedem irgendetwas finden, weil wir Menschen sind. Wir machen Fehler. Und die Detektive suchen. Man kann bei jedem was rausfinden. Weil Jesus hat die ganze, die Shitpress damals gesucht. Die haben gesucht. Und alle haben nichts gefunden. Ist das der Hammer? Sie haben nichts gefunden, weil es nichts gab. Und dann musste plötzlich der Teufel bemerken, ich habe kein legales Anrecht im Hades, Totenreich, Jesus hier zu behalten. Weil er starb nicht nur für deine und meine Sünde. Er starb nicht nur, um das Gericht Gottes von dir und mir wegzunehmen und das Gericht von Gott auf sich zu nehmen, um uns Sündenvergebung zu geben, um uns gerecht zu machen, uns mit dem Vater zu versöhnen und uns ewiges Leben zu geben. Nein, Jesus starb auch, um die Autorität, die Gott Adam und Eva gegeben hatte, als Fürsten dieser Welt und als sie sollten die Herren und Fürsten unter Gott sein. Stimmt's? Adam und Eva. Und Jesus sagt, die Schlüssel zurück. Und Jesus hat alle Autorität im Himmel und auf der Erde über alle Mächte und über alle Gewalten. Und jetzt ist egal, was der Teufel sagt. So, Jesus hat er noch gesagt bei der Anfechtung. Wenn du niederfällst und mich anbetest, will ich dir das, ne, gebe ich dir das alles. Denn mir ist das übergeben. Da lügt er ein bisschen. Weil er hat sich das geraubt. Aber er hat die Autorität über die Erde gekriegt. Die hat er nämlich von Adam und Eva geklaut. Und am Kreuz und durch den Sieg der Auferstehung, weil der Teufel ihn nicht legal halten konnte im Totenreich, hat Jesus das Fürstentum dieser Welt zurückgeholt. Seid ihr da? Und wenn jetzt Christus in dir ist, und dann begegnet dir der sagt, er ist der Gott dieser Welt und er ist der Fürst dieser Welt, dann sagst du, das ist nicht mehr wahr. Denn ich bin eine neue Schöpfung und ich bin in Christus und Christus hat diese Autorität zurückgeholt. Und jeden Tag, wenn du dir überlegst, und du sagst, wenn ich im Garten gewesen wäre, ich hätte das nicht gemacht und so weiter, wir haben eine ganz neue Voraussetzung. Wir sehen jeden Tag in Gottes paradiesischen Garten im Herzen. Wie wir das eben hörten im Gebet. Ne? Im Herzen sind wir längst in diesem, wir haben das ewige Leben. Wir leben in der sich unsichtbaren Realität des Reiches Gottes. Und jeden Tag, wenn der Teufel zu dir kommt, kannst du den Fehler oder musst du diesen Fehler nicht wiederholen, den Eva und Adam gemacht haben. Weil der Teufel kommt nicht unbedingt jeden Tag, aber an dem Tag, wo er kommt, sollte Gott gesagt haben, sollte Gottes Wort stimmen, guck mal, ist doch eine günstige Gelegenheit. Willst du nicht? Oder da, attraktiv, ne? Komm, ihr versteht. Verschiedenste Angebote. Und du sagst, nein. Nein. In Jesu Namen, nein. Ich widerstehe dir. Ich habe Autorität, weil sie mir gegeben worden ist. Deshalb, ihr Lieben, wenn diese Kratoskraft gereicht hat, um diese Schöpfung in Existenz zu bringen, wenn diese Kratoskraft gereicht hat, um Jesus aus dem Grab herauszuholen, wenn diese Kratoskraft gereicht hat, um das Rote Meer zu teilen, dann geh nicht hin an irgendeinem Tag und bezweifle, ob diese Kraft für dein Problem und deine Not ausreichen würde. Weil das ist eine Unverschämtheit. Allein dieser Gedanke ist eine Unverschämtheit. Weil es ist eine unüberwindbare, unermessliche Kraft. Und ich kriege den Impuls, obwohl ich das nicht weitergegeben habe, Bibelstelle, weil mir fällt ein, im Epheserbrief, weil diese Stelle, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, da nimmt der Apostel Paulus schon am Anfang im Epheserbrief Bezug drauf, genau auf diese Redewendung, schlagt auf, Kapitel 1. Das steht nicht im Konzept, das ist gerade Holy Spirit, Epheser 1, in diesem Gebet, wo der Apostel Paulus um das Gebet der Erkenntnis und der Herrlichkeit Christi betet für die Gemeinde, wo er dann betet, ich lese mal ab Vers 18. Und er gebe euch, der Gemeinde, erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Das, was uns gehört, was uns zusteht. Und jetzt kommt's. Und wie überschwänglich, hier überschlägt er sich in den Formulierungen der Apostel Paulus, wie überschwänglich groß seine Kraft, das ist nicht ein bisschen, überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, jetzt kommt's, weil die Macht seiner Stärke. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Habt ihr es gehört? Weil diese Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat, durch sie hat er ihn von den Toten aufgeweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Wow. Diese Kraft und dieser Sieg von Jesus am Kreuz, dieser Sieg durch seine Auferstehung, diese Kratos-Kraft im Heiligen Geist ist eine unüberwindbare Kraft. Die Hölle kann gegen diese Kratos-Kraft Gottes, gegen das Blut und das Kreuz und die Auferstehungskraft Gottes nichts entgegensetzen. Sie hat nichts entgegenzusetzen. Deshalb lass uns genau das tun, wenn wir in Situationen kommen, wo wir das brauchen. Ansonsten genieße dein Leben. Freue dich. Nicht jeder Tag ist geistlicher Kampf. Das meint auch biblisch ausgewogen. Ihr versteht. Amen. Du darfst dich freuen. Du darfst dein Leben genießen. Und in den Tagen, wo du merkst, jetzt wird's ernst, erinnere dich, der Heilige Geist erinnert dich. Da war doch was, Kratoskraft, Blut Jesu. Der Sieg ist schon da, ich muss gar nicht kämpfen, um zu siegen. Ich komme vom Sieg Jesu und wende den Sieg von Jesus an. Ist das cool? Ich bitte euch, lasst uns aufstehen, wo ihr das könnt. Lasst uns aufstehen und lasst uns das mitnehmen. Wow, danke Jesus. Diese lieben Menschen, die heute Morgen hier sind und zugeschaltet sind, sie sind gesegnet und sie werden gesegnet. Du bist mit ihnen. Es gibt keine Not und kein Problem und keinen Feind in ihrem Leben, den du nicht schon überwunden hast, Herr Jesus. Und es gibt keine Not, die wir nicht in deiner Kratoskraft überwinden könnten. Alles muss sich beugen vor dem Namen von Jesus Christus. Denn du bist der von Gott Eingesetzte, der Messias, der Christus, der Kyrios, der Allherrscher, vor dem sich alle Knie beugen müssen. Und wir beten, dass du unsere Herzen nicht nur berührst, sondern ich bete jetzt, dass du kommst, Heiliger Geist, und das Wort Gottes in unseren Herzen versiegelst, dass es in den Herzen bewahrt wird, dass es in den Herzen bewegt wird, und dass du es abrufen kannst in Zeiten, wo Kampf angesagt ist. Und ansonsten beschenke meine Schwestern und Brüder in dieser Gemeinde hier mit Durchblick, mit Freude, mit Frieden, mit Wachstum in dieser Gemeinde. Ich bete für versöhnte Beziehungen. Ich bete für Heilungen, die sie erleben. Ich bete, dass Menschen, die in psychischer Not sind, sich deine Kratoskraft erweist an den Menschen, die voller Angst sind, voller neurotischer Störungen. Weicht in Jesu Namen. Du hast die Schwächen auf dich genommen, du hast die Krankheiten getragen. Du transformierst unsere Seele. Unser Geist ist von neuem geboren. Du bist gerade dabei, unsere Seele zu transformieren, unsere Gedanken, unsere Gefühlswelt umzuwandeln und zu heiligen. Und du wirst unsere sterblichen Leiber mit auferwecken. Du hast den Sieg schon errungen und die Hölle kann diesen Sieg nicht mehr ungeschehen machen. Dieser Sieg ist schon passiert und dieser Sieg ist für dich und für mich.
Für dich und für mich ist der Tisch gedeckt. Halleluja. Für dich und für mich ist der Sieg da. Für dich und für mich hat Jesus schon gewonnen. Und wir sagen, wir werden stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und jetzt lass uns zum Schluss diesen Sieg Jesu feiern. Lass uns stehen bleiben und diesen Sieg feiern.